Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Wenn die Temperaturen einstellig werden, dann kann es auch mal schön sein, einen Spaziergang zu machen oder mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Aber ich bin dann schon auch froh, wenn ich wieder drin bin. Für gar nicht mal so wenig Menschen existiert aber kein drin. Die sind immer draußen, egal ob 20 oder 3 Grad, weil sie kein Zuhause haben. Um einige von ihnen kümmert sich Gerhard Trabert in seiner Heimatstadt Mainz und Umgebung. Gerhard ist Sozialarbeiter und Arzt und fährt seit über 20 Jahren mit seinem Arztmobil durch die Gegend, um Menschen medizinisch zu behandeln, die auf der Straße leben. Egal, ob sie versichert sind oder nicht und immer auf Augenhöhe. Das ist ihm wichtig, weil er gelernt hat, dass potenziell jeder von uns auf der Straße landen kann, wenn etwas Schlimmes oder Unvorhersehbares passiert im Leben, das einen im wahrsten Sinne des Wortes aus der Bahn wirft. Deshalb hat er auch ein Buch geschrieben, in dem er auch einige Lebensgeschichten von Obdachlosen erzählt, die er auf der Straße getroffen hat, aber auch Hintergründe liefert, warum Menschen auf der Straße landen. Gerhard ist nämlich auch Professor für Sozialmedizin und Sozialpsychiatrie. Der Straßendoc. Unterwegs mit den Ärmsten der Gesellschaft, so heißt sein Buch. Und was er von den Ärmsten der Gesellschaft über unsere Gesellschaft und das Leben allgemein gelernt hat, darüber reden wir jetzt. Moin Gerhard.
Guten Morgen Sebastian.
Du bist selbst in einem Waisenhaus aufgewachsen, aber nicht als Waise, sondern weil dein Vater da Erzieher war. Und du sagst, das hat dich geprägt. Inwiefern?
Ja, das war wirklich eine sehr, sehr wichtige und nachhaltige Erfahrung. Das war mir natürlich als Kind gar nicht so bewusst. Aber ich habe schon sehr früh in meinem Leben dadurch erfahren, wie privilegiert ich bin. Und dass es ausgegrenzte Menschen gibt, dass all meine Spielkameradinnen und Kameraden nicht so viel zu Geburtstag bekommen, nicht in Urlaub fahren können, auch in der Schule anders behandelt wurden als ich. Und das hat mich schon gestört, das hat mich auch zum Teil wütend gemacht, diese Form der Ungerechtigkeit. Gerade was die Schule angeht, es waren immer die Heimkinder, die irgendwie dann doch für etwas verantwortlich gemacht wurden, für was sie gar nichts konnten und überhaupt nichts getan hatten. Und ich glaube, das hat mich insofern auch nachhaltig geprägt, dass ich damals nichts groß dagegen tun konnte. Jedenfalls hatte ich als Kind das Gefühl. Mhm. Aber ich habe das mitgenommen und habe mir dann geschworen, als Erwachsener machst du etwas gegen so eine Form von sozialer Ungerechtigkeit und Benachteiligung.
Aber das ist ja schon bemerkenswert. Das heißt, du hattest als Kind schon ein ziemlich ausgeprägtes Gefühl dafür, was recht und was ungerecht ist.
Ja, das hatte ich. Das hat wahrscheinlich auch sehr viel mit der Erziehung zu tun, mit meinem Vater, mit meiner Mutter. Gerade mein Vater war als ganz junger Mann 17 Jahre alt im Krieg und hat mir auch da viel mitgegeben, Anti-Kriegseinstellungen und auch schon damals gesagt, Rassismus, Nationalismus darf es nie mehr in Deutschland geben. Er war Werkzeugmacher, war dann Hausmeister und ist dann zum Erzieher geworden. Und das ist ja auch nicht so ein normaler Werdegang. Und da hat er mir immer auch seine Vorstellungen, seine Ideale, seine Kritik, aber auch seine Fürsorge vermittelt. Und das hat mich, denke ich, sehr geprägt. Und dadurch war ich auch als Kind sensibel für diese Themen.
Das hast du gerade gesagt, als Kind konntest du da noch nicht so richtig was gegen tun, gegen diese Ungerechtigkeit, die du erlebt hast. Aber du hast das mitgenommen ins Erwachsene-Leben. Ja. Wo hast du dann angefangen, dich wieder mit Ungerechtigkeit in unserer Gesellschaft auseinanderzusetzen?
Ja, das fing schon früh damit an, dass ich zum Beispiel meinen Wehrdienst verweigert habe. Mhm. Ich war durch meinen Vater geprägt, absolut gegen diesen Wehrdienst. Ich habe Zivildienst geleistet und ich war damals auch Leistungssportler, Leichtathlet, war da auch in der Nationalmannschaft. Und ich fand es dann schon zum Beispiel so ungerecht, dass die bei der Bundeswehr waren, in der Sportkompanie waren. Mhm. Und wir Zivildienstleistende, wir hatten nicht diese Möglichkeit. Und dann habe ich auf meinen Trainingsanzug geschrieben, hinten auf den Rücken, Zivildienstleistender in keiner Sportförderung. Gruppe, ja, um da auch zu provozieren. Und ich hatte damals auch Sportler im USC Mainz, Wessinghage war ein ganz bekannter Läufer. Und der hat dann gesagt, Gerhard, ja, dann geh doch zum Bund. Und dann habe ich gesagt, nee, genau das möchte ich ja nicht. Aber ich möchte auch als Zivi das Recht bekommen, dann hier auch den Sport mehr im Fokus zu haben. Mhm. Aber dann ging das schon weiter. Ich habe soziale Arbeit studiert. Das war was ganz Prägendes. Habe dann im Krankenhaus Sozialdienst gearbeitet. Das hat mir nicht so gefallen, wie die Ärzte mit den Patienten gerade im Kontext einer psychosozialen Betreuung umgegangen sind. Man hat mir dann gesagt, das können Sie nicht beurteilen. Sie sind ja nur Sozialarbeiter. Da habe ich gedacht, okay, dann studiere ich Medizin. Und fühle mich jetzt immer noch primär als Sozialarbeiter mit einer speziellen Qualifikation in Medizin. Und als Arzt habe ich dann im Krankenhaus auch viel Not und Ungerechtigkeit und Benachteiligung erfahren. Und habe dann sehr früh, mittlerweile vor 25 Jahren, diese medizinische Versorgung für wohnungslose Menschen aufgebaut. Ein aufsuchendes Konzept. Also ich habe die Erfahrung gemacht als Sozialarbeiter, dass die Menschen nicht zum Arzt gehen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, wenn der Patient nicht zum Arzt geht, muss der Arzt zum Patienten gehen.
Und damit das möglich geworden ist, da hat Phil Collins eine Rolle gespielt, ne?
Ja, das ist ganz spannend. Und zwar hat Phil Collins ja dieses Lied Another Day in Paradise, wo er die Situation einer wohnungslosen Frau beschreibt. Und ich habe auch mal gehört, dass er gesagt hat, er ist dieser Frau immer begegnet auf seinem Weg ins Studio oder ich weiß jetzt nicht mehr wohin. Und sie hat immer so am Straßenrand gesessen und dann hat er allen Mut sich genommen, obwohl man da keinen Mut braucht, und hat die Frau angesprochen. Und dann hat sie ihm von ihrem Leben, von ihren Wunden, von ihrem Gesundheitszustand erzählt und das hat ihn so beeindruckt. Und so ja, sensibilisiert, dass er dieses Lied geschrieben hat. Mhm. Und jetzt kommt der Bezug von uns zu ihm. Er hatte dann durch die Einnahmen dieses Liedes 200.000 D-Mark damals noch dem Deutschen Caritasverband gespendet. Und wir haben 20.000 davon bekommen. Mhm. Und er hat explizit gesagt, das soll für die Gesundheitsversorgung von Wohnungslosen investiert werden. Und von diesem Geld haben wir dann das erste Arztmobil, dieses fahrbare Sprechzimmer, finanziert. Mhm.
Wie sieht das aus? Kannst du das so ein bisschen beschreiben?
Ja, das ist so ein Sprinterbus und da ist eben innen ist eine Liege eingebaut. Da sind viele Schränke für Medikamente, für Verbandsmaterialien. Wir haben mobiles Ultraschallgerät, ein EKG dabei. Wir haben das Equipment eines Arztes, Stethoskop, Otoskop, Blutzuckermessgerät. Und wir haben, wie gesagt, die Medikamente schon vor Ort. Das heißt, die Patienten kommen zu uns in dieses Arztmobil, werden behandelt, untersucht und bekommen, wenn es irgendwie geht, sofort auch die Medikation mit. Wenn sie versichert sind, ein Teil ist versichert, bekommen sie auch ein Rezept mit ausgestellt. Mhm. Vor diesem Arztmobil bin ich mit den Streetworkern mit dem Köfferchen so auf die Straße. Aber dann war irgendwie klar, ich kann schlecht in der Fußgängerzone sagen, machen Sie sich mal frei, ich muss Sie mal abhören. Es braucht diesen Schutzraum und deshalb dann diese Idee mit dieser fahrbaren Ambulanz.
Du hast gerade schon gesagt, ob Sie versichert sind oder nicht versichert sind, du behandelst alle Menschen, ne?
Wir, also mittlerweile sind wir auch ein Team. Mhm. Ich habe auch einen Verein gegründet, Armut und Gesundheit in Deutschland und mittlerweile arbeiten viele Ärztinnen, Sozialarbeiter, Hebammen, Krankenschwestern mit im Team. Aber ich fahre auch immer noch selbst, das ist mir auch ganz wichtig. Und die Menschen kommen zu uns, Wohnungslose, aber mittlerweile auch Menschen, die einfach von Armut betroffen sind, beziehungsweise die nicht krankenversichert sind. Und da wird jeder behandelt. Wenn jemand noch versichert ist, da habe ich eine besondere Ermächtigung von der Kassenärztlichen Vereinigung, dann kann ich auch diese Leistung abrechnen.
Du hast eben schon gesagt, Phil Collins hat sich getraut, die Dame auf der Straße anzusprechen und hast gleich im Nachsatz nachgeschoben, eigentlich muss man sich nicht trauen.
Ja.
Du hast das auch gemacht und dadurch auch ganz viel über Menschen und Gründe, warum Menschen auf der Straße leben, erfahren. Und du hast im Laufe der Zeit, wo du mit Menschen auf der Straße zu tun hast, zwei Hauptgründe für Obdachlosigkeit herausgefunden. Kannst du über die ein bisschen was erzählen?
Ja, gerne. Da bin ich dir sehr dankbar für diese Frage. Weil häufig sind doch diese Vorurteile, die ich übrigens früher auch hatte, sehr dominant, dass man sagt, naja, da ist jemand, der nicht arbeiten will, der alkoholkrank oder suchtkrank ist und das ist der Grund für die Wohnungslosigkeit. Nein, ich habe das durch eine wissenschaftliche Expertise, aber dann auch durch meine praktischen Erfahrungen immer wieder erfahren, dass der eine Grund die Arbeitslosigkeit ist. Und gerade wir Männer, wir definieren uns sehr stark über Einkommen, über Arbeit. Mhm. Geht das verloren? Geht das Selbstwertgefühl häufig verloren? Und dann war immer wieder zu beobachten, dass dann ein sozialer Abstieg eingetreten ist. Aber das andere hat mich noch mehr beeindruckt und das hatte ich auch selbst früher nicht so gedacht. Das sind sogenannte Life Events, das sind Schicksalsschläge. Und ich habe es immer wieder erlebt und auch in dieser Studie bestätigen können, dass Menschen mit einem, ja, mit einem Schicksal konfrontiert, mit dem Tod des Partners, der Partnerin, der Kinder, eines geliebten Menschen. Und dass das sie entwurzelt hat, dass das ihnen quasi den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Und wenn ich dann kein soziales Netz habe, wenn ich keine Menschen habe, die mich in so einer Situation auffangen, ich glaube, dann ist es auch uns nachvollziehbarer, dass jemand sich so selbst aufgibt, dass er keinen Sinn mehr in seinem Leben sieht, keinen Halt mehr verspürt, dass er dann die Arbeit, die Wohnung verliert, dass er dann auf der Straße landet. Und das ist auch jetzt immer noch was ganz Wichtiges, Menschen zu vermitteln, trotz allem sind sie wertvoll und trotz allem haben sie Ressourcen. Und neben dieser Versorgung, dieser medizinischen Versorgung, ist genau das etwas ganz Elementares, in der Begegnung würdevoll miteinander zu kommunizieren und zu vermitteln, ich glaube an Sie, versuchen Sie doch auch wieder an sich selbst zu glauben und Ihr Leben wieder aktiver in die Hand zu nehmen. Wobei es da auch viele Strukturen gibt in unserer Gesellschaft, die das verhindern oder eben erschweren.
Hm. Das heißt auch für uns alle, die wir natürlich Menschen, die ohne festen Wohnsitz sind, auf der Straße treffen, auf der Straße begegnen, einfach mal wahrnehmen, nicht ignorieren, vielleicht mal ein Hallo sagen, das könnte schon helfen.
Das ist absolut richtig. Und zwar, ich werde auch häufig gefragt, sollen wir etwas Geld geben oder nicht? Ich sage dann immer, investieren Sie das Teuerste, was Sie haben, und das ist 5 Minuten Ihrer Zeit. Bleiben Sie einfach mal stehen und unterhalten sich mit diesen Menschen. Und in den meisten Fällen entsteht dann auch Begegnung und Beziehung. Und dann fühlt auch der Mensch, der da am Straßenrand sitzt, sich wahrgenommen, respektiert, ernst genommen. Nur etwas, man kann auch Geld geben, ja. Aber ich erlebe es auch immer wieder, dass Menschen dann sagen, naja, ich gebe kein Geld, das vertrinkt derjenige. Das ist auch wieder eine Bevormundung und das stimmt auch häufig nicht. Dann wird etwas gekauft zum Essen. Und ich habe gerade vor kurzem wieder einen Mann getroffen, da habe ich ihn gefragt, wollen Sie einen Brezel haben? Oder? Und da hat er zu mir gesagt, Doc, ich habe schon 20 bekommen heute. Ja, also. Ja. Also auch da mal fragen, darf ich Ihnen einen Kaffee holen, einen Brezel? Das ist ja auch lieb und nett. Aber eben auch diese Form der Begegnung mal zulassen für ein Gespräch. Ja, das ist so wichtig.
Du wolltest wissen, wie das ist, obdachlos zu sein. Also selbst am eigenen Körper das quasi erfahren. Und du hast einen 6-wöchigen Selbstversuch gemacht. Wie genau sah der aus?
Also ich war jetzt nicht so mutig, auf die Straße zu gehen, 6 Wochen. Ich glaube, ich hätte diese 6 Wochen nicht überstanden. Denn auf der Straße zu überleben, das ist schon eine Leistung auch. Da ist viel Kreativität und Kraft dahinter. Ich bin in eine sogenannte Obdachlosensiedlung mal gezogen. Am Rande der Stadt. dort kamen die Menschen unter, meistens auch Familien, die keine Unterkunft mehr hatten, und habe dann in dieser Siedlung gelebt, 6 Wochen lang. Ich habe das auch den Menschen dort vermittelt. Sie kannten mich zum Teil auch, dass es wirklich jetzt auch ein Versuch ist, zu erfahren, wie es dort ist, zu leben. Und da habe ich eben die Erfahrung gemacht, dass einmal die Duschen im Keller waren. Und das war nicht so, ohne im Winter immer in den Keller zu marschieren, dass die Wände sehr dünn waren, dass diese Siedlung umgrenzt war von der Autobahntangente und von einer Bahnlinie, und ein Tierheim war da. Der Geräuschpegel war immens groß. Ich habe dann auch den Versuch gestartet, mit meiner Vita Bewerbungen zu verschicken an verschiedene Arbeitsstellen. Mhm. Ich bekam, wenn ich überhaupt, also meistens wurde überhaupt nicht geantwortet, aber ich bekam nur Ablehnungen, denn ich habe diesen Absender draufgeschrieben auf meine Bewerbungen. Und dann war für viele klar, der wohnt in einer obdachlosen Siedlung. Und dann hatte man allein durch diese Anschrift schon keine Chance, einen Job zu bekommen. Mhm. Also es war etwas, was mich sehr auch geprägt hat, auch mit den Betroffenen, mit den Menschen, die wirklich jetzt dort leben müssen, zu reden über ihre Erfahrungen, dass auch die Einkaufsmöglichkeiten weit entfernt waren, keine Buslinie, keine Straßenbahn fuhr, dass die Händler, die in die Siedlung kamen, verteuerte Preise dann dort anboten. Also das war schon, ja, es war schlimm. Mhm. Ja,
Und das hast du auch vor allem gemacht, um einfach am eigenen Leib zu erfahren und dann vielleicht auch auf diese Details aufmerksam zu werden, die da nicht rund laufen, wie zum Beispiel die Duschen im Keller. Das sind ja vielleicht auch Dinge, die man nicht in einem Gespräch unbedingt sofort mitbekommt, ne?
Genau das ist es. Also in diese Lebenswelt einzutauchen, um auf einer anderen Ebene als auf der kognitiven Ebene mal diese Lebenssituation zu erfahren. Denn das ist jetzt auch ein emotionales sich selbst wahrnehmen. Was macht es mit mir, wenn ich immer in diese Siedlung fahren muss? Am Anfang habe ich auch gedacht, oh, da wird bestimmt Gewalt und alles sein. Nehme ich irgendetwas zu meinem Schutz mit? War alles Quatsch, war alles Blödsinn, waren meine eigenen Vorurteile. Also sich auch da so wahrzunehmen und, wie du gesagt hast, Details zu erfahren, die vorher vielleicht gar nicht so bewusst einem bewusst waren. Was macht es mit einem, wenn da ständig ein Zug fährt, der Lärm des Tierheimes hier ist, wenn ich nicht in Ruhe schlafen kann, weil die Wände so dünn sind? Das ist eine andere Form von Lernen und von Begegnen. Und das dann auch mit den Menschen zu teilen. Und viele haben mir dann auch gesagt, sie finden es gut, dass ich mal hier bin und einfach das auf dieser Ebene erfahre und nicht immer nur über Dinge rede, sondern es erfahren und mit den Menschen zu reden.
Was ist da für eine Stimmung dann in so einer Gemeinschaft? Weil das ist ja zwangsläufig so eine Art Zweckgemeinschaft, die dann da zusammenkommt von Menschen, du hast es eben gesagt, die schon wahrscheinlich Probleme mit sich rumtragen, mit sich ausmachen und möglicherweise ja dann auch nicht so richtig fröhlich sind. Was hast du da dann für eine Stimmung erlebt?
Ja, das ist jetzt schon, da muss man differenziert drauf versuchen zu antworten, was ich tun will. Auf der einen Seite hast du natürlich recht, es macht was mit den Menschen. Und von Armut und Wohnungslosigkeit ist eine extreme Form von Armut. Ich sage immer, es ist die Spitze des Armutseisberges in unserer Gesellschaft. Immer mehr Menschen sind von Armut betroffen, aber da wird Armut sichtbar. Mhm. Viele sind traumatisiert, ja, durch ihr Leben, durch Schicksalsschläge, durch das Gefühl, ich werde in dieser Gesellschaft nicht mehr gebraucht, und sie werden mit diesem Trauma nicht aufgefangen. Dann machen leider immer noch viele auch negative Erfahrungen mit Behörden, dass sie dort abgewiesen werden, dass sie nicht würdevoll behandelt werden. Ihnen wird auch zum Teil Rechte, die sie haben, verweigert. Mhm. Ja, das habe ich auch immer wieder erlebt. Das ist das eine. Das andere ist aber, dass ich schon auch eine große Fürsorge erlebt habe untereinander, dass man auf sich aufpasst, dass man füreinander da ist. Ich habe mal eine Befragung gestartet, indem ich wohnungslose Menschen gefragt habe, was können denn andere von ihnen lernen? Also nicht immer dieses defizitorientierte, was kann man alles nicht, sondern was können andere lernen? Und da wurde am häufigsten geantwortet, füreinander da zu sein, fürsorglich zu sein, soziale Kompetenz. Und ich muss sagen, das hat sich in all den Jahren der Begegnung mit den Menschen auch für mich bestätigt. Mhm. Wenn früher mir jemand gesagt hat, Doc, du musst da hin zu dem und dem, dem geht's nicht so gut, gebe ich zu, habe ich das am Anfang nicht so ernst genommen. Das mache ich jetzt nie mehr. Wenn diese Botschaft kommt, weiß ich, da geht es jemandem schlecht und du musst dahin. Mhm. Ja, also da ist sehr viel Empathie und füreinander Dasein. Das ist auch eine ganz wichtige Ressource.
Du beschreibst in deinem Buch so ein paar Lebensläufe von obdachlosen Menschen, Gernot zum Beispiel. Vielleicht können wir uns den mal kurz ein bisschen genauer angucken. Warum ist der auf der Straße gelandet?
Ja, das ist ein Mann, den ich sehr lange begleitet habe. Und wenn wir dann Zeit hatten, mal für ein Gespräch, und ich habe mir ab und zu die Zeit genommen, ich hätte mir viel mehr Zeit für diese Gespräche nehmen müssen, dann hat er mir seine Lebensgeschichte geschildert. Und er hatte dann auch wieder einen Job gehabt. Und er hatte dann immer wieder Phasen, wo er total abgestürzt ist. Und dann habe ich mit ihm darüber gesprochen. Und dann war klar, das war dann häufig ein Zeitpunkt, wo sich ein Jahrestag wiederholt hat. Und zwar ein Jahrestag, an dem er mit ansehen musste, wie seine Frau und seine zwei Kinder vor ihm auf dem Zebrastreifen überfahren wurden.
Unvorstellbar.
Ja, das sind wirklich zum Teil Schicksalsschläge. Da habe ich mich auch gefragt, was wird das mit mir machen? Ich habe vier Kinder. Wenn ich so etwas erlebt hätte, und wäre ich dann vielleicht auch auf der Straße gelandet? Ja, und das habe ich immer wieder erlebt. Die Frau Heidrun, die sexuell missbraucht wurde als Kind, die in der Armutsprostitution gelandet ist, aber dann wieder aus dieser Situation herausgefunden hat und eine Wohnung gefunden hat. Oder der Fremdenlegionär oder auch jetzt Einsatz mit den Blauhelmen in Somalia und Ruanda, die durch ihre Erlebnisse in diesen Kriegsschauplätzen so traumatisiert waren, dass sie kein normales Leben mehr geführt haben. Das kennen wir aus vielen Studien. Auch gerade die US-Amerikaner haben da viele Studien durchgeführt, dass Menschen, die töten und miterlebt haben, wie Freunde getötet wurden, dass sie so entwurzelt sind, dass sie dann einfach nicht mehr ein normales Leben leben können.
Das ist auch ein Thema, was du gerade auch vermehrt beobachtet hast, ne, in letzter Zeit. Bundeswehrsoldaten auch, die in Einsätzen waren.
Genau. Ich habe auch mit Verantwortlichen der Bundeswehr darüber schon gesprochen. Sie kennen dieses Phänomen. Sie bieten auch eine Betreuung an. Sie hatten zum Beispiel das Problem, dass sie trotz Ausschreibung zu wenig Psychiater finden, die dort mitarbeiten wollen in dieser Traumabewältigung, bei posttraumatischen Belastungsstörungen. Und das ist etwas, was worüber auch die Männer, die Betroffenen häufig nicht gern einfach so reden. Ich spüre das immer, diese Betroffenheit. Und wenn ich dann sage, vielleicht wäre da eine Therapie mal wichtig und gut, ist sehr viel Angst und Distanz. Und es zeigt mir eben, was Menschen alles für Brüche immer wieder erleben mussten in ihrem Leben, dass sie auf der Straße gelandet sind und wie viel Unrecht und Vorurteile sie dann eben auf der Straße immer noch ausgesetzt sind. Und ich möchte ja quasi auch Sprachrohr sein für diese Menschen, Gatekeeper, Öffnern für deren Lebenswelt, dass man erkennt, das ist eben nicht der Alkoholiker, der einfach nur, weil er keine Lust hat zu arbeiten, auf der Straße gelandet ist. Das ist die Ausnahme. Sondern es sind sehr viele Menschen, die einfach durch dieses Schicksal und durch ein fehlendes soziales Umfeld auf der Straße gelandet sind.
Aber gerade solche Menschen mit zum Beispiel posttraumatischen Belastungsstörungen, das sind ja dann psychische Erkrankungen, denen zu helfen ist wahrscheinlich eine besondere Herausforderung, weil denen kann man nicht einfach ein Medikament in die Hand drücken und alles ist wieder gut. Ne? Oder auch Menschen mit anderen psychischen Erkrankungen, die auf der Straße leben und nicht in der Lage sind, einfach ein normales Leben mit einem Arbeitsalltag zu führen. Du beschreibst zum Beispiel das Schicksal von einem Mann, der im Wald gelebt hat oder immer noch da lebt, in der Hütte. Ne? Genau. An solche Menschen ranzukommen, ist wahrscheinlich ja gar nicht so einfach und denen dann auch wirklich zu helfen.
Da hast du recht. Aber eine Hilfe ist schon, und die wird häufig unterschätzt, einfach da zu sein. Mhm. Also bei diesem, ich nenne ihn ja Waldmensch, war es ja so, ich hatte einen Hinweis, da lebt jemand in der Hütte, dann bin ich zu ihm hin. Er hat kein Wort gesprochen. Aber ich bin einfach immer wieder hin mit unserer Krankenschwester. Wir haben verschiedene Sprachen, Dolmetscher dabei gehabt. Er hat nie ein Wort gesprochen. Und dann eines Tages, als ich ihm einen Schlafsack gebracht habe und gesagt habe, ich mache mir Gedanken, es wird kälter. Und dann sagt er, Doc, ich brauche keinen Schlafsack. Und ich kam mir vor, die Älteren unter den Zuhörern, die werden vielleicht von Jack Nicholson, Einer flog übers Kuckucksnest, diesen Film kennen. Mhm. Und da ist auch so eine Szene. Und so kam ich mir vor und ich habe dann gesagt, Mann, Sie können ja reden. Und dann haben wir uns über eine Stunde unterhalten über sein Leben, über diese Verweigerung der Kommunikation. Das hatte auch Gründe, weil er da auch misshandelt wurde und sich deshalb so verschlossen hat. Aber wie helfe ich Menschen? Natürlich versuche ich dann eine Anbindung zu uns, zu einer Beratungsstelle, vielleicht auch zu einem Facharzt für Psychiatrie. Das ist häufig schwierig. Aber allein diese Form der Wertschätzung, dieses ernst genommen werden, und da gibt es viele Untersuchungen, es muss nicht immer eine Psychotherapie sein. Mhm. Es reicht häufig auch, jedenfalls ein erster Schritt, sich das einfach mal anzuhören, empathisch, ehrlich, authentisch zu sein, sich Zeit zu nehmen, sich mit dem Schicksal dieses Menschen auseinanderzusetzen. Ich muss nicht immer die Lösung haben. Mhm. Die Lösung ist im Prinzip auch in aller Regel der Mensch selbst, dass er sagt, ich versuche jetzt wieder dieses oder jenes in meinem Leben zu klären. Ich habe wieder die Motivation, ich habe wieder die Kraft. Und ich zitiere da immer gern einen Traumaforscher, Kailson, der spricht von drei verschiedenen Formen der Traumatisierung. Primär, ich bin das Opfer. Verkehrsunfall, ich werde als Soldat angeschossen. Vergewaltigungsopfer, das ist primäre Traumatisierung. Sekundär, ich beobachte das, dass ein Freund, ein Bekannter traumatisiert wird. Und jetzt kommt was Entscheidendes. Die tertiäre Traumatisierung, die tritt dann ein, wenn wir Menschen mit ihrem primären und sekundären Trauma nicht auffangen, wenn wir ihnen nicht zuhören, wenn wir ihnen nicht den Raum geben, über ihr Schicksal zu reden. Und viele wohnungslose Menschen sind eben traumatisiert. Und dann reicht es eben, mal zuzuhören. Das ist der erste Schritt, um diese dritte Form der Traumatisierung zu verhindern. Denn die ist dann nachhaltiger. Die ist schwerwiegender als die primäre. Dann kommt es zu einer Chronifizierung. Also Gespräche, Empathie, Begegnung, Beziehung, Kommunikation ist was ganz, ganz Wichtiges und hilft vielen Menschen in so einer Situation, wieder ihr Leben aktiver in die Hand zu nehmen.
Jetzt hast du eben auch schon eine Frau angesprochen, eine obdachlose Frau. Der Anteil der Frauen, die wohnungslos sind, beträgt ungefähr ein Viertel. Und du beobachtest, dass viele dieser Frauen Beziehungen mit Schlafplatzgebern eingehen, so nennst du das, um selbst einen Schlafplatz zu bekommen. Schlafplatzgeber, vielleicht kannst du das kurz erklären, was ist das genau?
Ja, ich danke dir für diese Frage, weil das ist mir auch ganz wichtig. Die Situation wohnungsloser Frauen ist eine besondere, möchte ich mal sagen. Also Männer verbinden Männlichkeit häufig noch auch damit, boah, ich bin im Freien, ich überlebe das, ich kriege das irgendwie geregelt. Aber es hat jetzt nichts mehr mit Frausein zu tun, auf der Straße zu leben. Dennoch leben Frauen auf der Straße, weil sie häufig keine andere Möglichkeit haben. Dann sprechen wir von latenter Wohnungslosigkeit, wenn eine wohnungslose Frau dann irgendwo noch versucht, eine Unterkunft zu bekommen, dann wird ihr das angeboten und dieser Schlafplatzgeber, Ein Mann, der eine kleine Wohnung hat, der dann sagt, du kannst bei mir übernachten, ist häufig damit verbunden, dass dieser Mensch, dieser Mann, sexuelle Verfügbarkeit erwartet. Mhm. Verweigert sich die Frau, dann ist sie häufig Gewalt, sexueller Gewalt, körperlicher Gewalt ausgesetzt. Deshalb ist das so wichtig, dass in der Arbeit mit wohnungslosen Frauen auch Frauen immer involviert sind. Wir haben auch eine Ärztin, eine Sozialarbeiterin in unserem Team, weil das Vertrauen zu Männern häufig gestört ist, vernichtet ist. Mhm. Und wir brauchen mehr Schlafplätze für Frauen. Wir haben zu wenig Schlafplätze für wohnungslose Frauen. Insgesamt muss man sagen, brauchen wir mehr Wohnraum. Der soziale Wohnungsbau wurde vernachlässigt. Wir haben 1,5 Millionen zu wenig Kleinwohnungen. Wir haben auch in den Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe immer noch mehr Bettzimmer. Das alles muss verbessert werden und hier besonders auch Schutzräume für Frauen geschaffen werden. Da gibt es absolut zu wenig.
Und deswegen schreibst du auch, dass Armut und Prostitution zum Beispiel oder dann auch sexuelle Gewalt mehr oder weniger zwangsläufig bei obdachlosen Frauen zumindest häufig zusammengehört?
Ja, leider. Es gibt eine Studie aus München, dass 2/3 aller wohnungslosen Frauen sexuell missbraucht und vergewaltigt wurden. Und auch das Thema Prostitution. 90% der Frauen, die sich prostituieren, tun dies aus einer sozialen Notlage heraus. Es hat mit Menschenhandel, mit Armutsprostitution zu tun. Und ich bin ja auch ein Befürworter dieses nordischen Modells. Das bedeutet, das haben wir in Schweden, das haben wir in Frankreich, in vielen europäischen Ländern, dass man Prostitution verbietet. Aber wenn es dazu kommt, wird nicht die Prostituierte, wenn sie dennoch dieses praktiziert, sondern der Freier wird bestraft. Mhm. Aber es ist einfach ein total verquertes Bild, dass wir Männer haben, dass Frauen dies als einen normalen Job ansehen. Gibt es vielleicht 10%, aber 90% tun dies nicht und erfahren diese Form eben auch als Gewalt. Und das hat sehr viel mit Menschenhandel zu tun. Deutschland ist momentan das Bordell Europas, weil hier Prostitution so möglich ist. In allen anderen europäischen Ländern, kann man sagen, hat man erkannt, dass dies sehr viel mit Unterdrückung, mit Gewalt zu tun hat, mit Armut zu tun hat. Und deshalb muss hier was geschehen.
Jetzt fährst du, hast du eben gesagt, auch selbst noch mit dem Arztmobil durch die Gegend und kümmerst dich um Menschen, die auf der Straße leben. Wie läuft das eigentlich in der Praxis? Fährst du dann durch die Gegend oder fahrt ihr durch die Gegend und schaut, wo ist ein Problem? Oder habt ihr feste Plätze, wo dann halt dann ein Kreis von Leuten schon weiß, okay, Dienstagnachmittags sind die immer da? Oder wie läuft das genau?
Genau, wie du das beschrieben hast. Es gibt bestimmte Tage, da gibt es eine bestimmte Route und die Menschen wissen, um so und so viel Uhr ist er jetzt an der Teestube, dann ist er an den Domplätzen, dann ist er an der Tiefgarage, dann ist er an dem und dem Wäldchen. Also irgendwo sind schon Punkte, wo ich auch weiß, dass Menschen dort übernachten, Platte machen. Es sind Treffpunkte, wo eine Beratungsstelle ist. Mhm. Aber darüber hinaus fahren wir dann auch, gerade auch im Winter, Plätze an, die nicht so auf unserer Liste stehen. Und wenn wir Hinweise bekommen, ich habe jetzt gerade gestern einen Hinweis bekommen, da ist ein Mann im Rollstuhl am Theater, der Theaterdirektor hat uns angerufen, da bin ich dann gestern zu ihm gefahren. Das ist ein Holländer, der nicht weiß, wo er hin kann. Und heute Morgen habe ich ihn dann dort abgeholt, habe ihn in eine Einrichtung der Wohnungslosenhilfe gefahren. Leider ist er so eingeschränkt, dass, was das Gehen angeht, dass wir jetzt für ihn einen Pflegeplatz finden müssen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob uns das gelingt. Mhm. Also auf Zuruf und auf Hinweis suchen wir auch Plätze auf.
Jetzt sprechen wir die ganze Zeit über Armut. Das heißt, Geld spielt in unserer Gesellschaft offensichtlich eine wichtige Rolle. Das wissen wir alle. Wie macht ihr das mit dem Geld? Wie finanziert ihr eure Arbeit? Ich meine, du musst ja auch was dafür bekommen, ne?
Ja, also mein Hauptjob ist es, an der Hochschule Sozialmedizin zu unterrichten. Da habe ich eine Professur. Also
das heißt, damit ist dein Einkommen erstmal gesichert.
Richtig. Mhm. Ich habe aber auch eine Ermächtigung bekommen. Das ist so eine Zulassung der Kassenärztlichen Vereinigung, dass ich das überhaupt tun darf. Mhm. Denn am Anfang hat man mir gesagt, du darfst nicht umherziehen, deinen Beruf ausüben. Das ist ja dann so Mittelalter, Quacksalbertum. Ich konnte aber dann durch meine wissenschaftliche Expertise auch nachweisen, dass dieses aufsuchende Konzept einfach sinnvoll ist. Ich habe dann, wie gesagt, diese Ermächtigung, dann kann ich auch die Menschen, die versichert sind, da kann ich auch das refinanzieren, das kann ich auch abrechnen. Mhm. Die meisten Menschen sind es nicht, die werden so behandelt. Und unser Verein Armut und Gesundheit in Deutschland, der dann auch der Träger dieses Arztmobiles ist, wir bezahlen Medikamente, wir beteiligen uns auch an Behandlungskosten in Kliniken. Das alles ist spendenfinanziert. Mhm. Also da sind wir immer abhängig davon, dass die Menschen uns unterstützen. Wir machen das auch ganz bewusst, obwohl wir jetzt das erste Mal eine Stelle, eine sogenannte Clearingstelle finanziert bekommen haben von dem Land Rheinland-Pfalz. Das ist eine Beratungsstelle zum Thema Krankenversicherung. Aber ansonsten sagen wir immer, wir wollen unabhängig sein. Wir wollen deshalb finanziell unabhängig sein, weil wir auch immer den Finger in die Wunde legen wollen. Wir kritisieren die Entscheidungsträger, die Kommune, das Land, den Bund, wenn Strukturen eben so gestaltet sind, dass die Menschen gar nicht mehr einen Zugang zu einer Gesundheitsversorgung haben. Gesundheitsversorgung ist ein Menschenrecht, das auch in Deutschland nicht jedem Menschen garantiert ist. Immer mehr Menschen fallen aus unserem sozialen und Gesundheitsversorgungssystem heraus. Und das ist ein Skandal. Und das muss nicht sein. Wir sind ein reiches Land. Und das Hauptproblem ist wirklich in meinen Augen Armut und Reichtum. Armut darf nicht gegen Armut ausgespielt werden. Wir behandeln den deutschen Wohnungslosen genauso wie den geflüchteten Menschen aus irgendeiner Region. Da machen wir keinen Unterschied. Wir wollen aber auch nicht die Tafeln der Gesundheitsversorgung sein. Wir stellen uns auch immer wieder in Frage in dem, was wir tun. Die Menschen müssten im System von unseren bestehenden Gesundheitseinrichtungen versorgt werden. Und dafür kämpfen wir und das kritisieren wir. Neben dieser praktischen Arbeit sind wir also auch politisch sehr aktiv.
Das heißt, im besten Fall arbeitet ihr dafür, dass es euch eigentlich gar nicht mehr geben müsste, weil unser Gesundheitssystem so funktioniert, dass niemand durchfällt. Ist das realistisch?
Also das ist absolut unser Ziel. Ja, das ist unser Ziel, uns überflüssig zu machen. Es ist jetzt nach 25 Jahren Erfahrung und nach der Entwicklung in den letzten Jahren ist es, glaube ich, nicht realistisch. Mhm. Ich vermute, dass es uns immer weitergeben werden muss, was ein Armutszeugnis für unsere Gesellschaft, für unsere reiche Gesellschaft ist. Aber wir werden nicht aufhören, das immer wieder zu skandalisieren und immer wieder Versorgungsstrukturen einfordern. Vielleicht tut sich ja irgendetwas in der Zukunft. Momentan muss ich allerdings sagen, so die Distanz vieler Entscheidungsträger, vieler Politiker zu der Lebensrealität ausgegrenzter Menschen ist so hoch, dass sie gar nicht wissen, zu was ihre Gesetze manchmal führen. Und das ist wirklich sehr, sehr traurig und macht mich zum Teil auch sehr wütend.
Und dann kommen möglicherweise auch so Sätze zustande wie in Deutschland muss niemand auf der Straße leben. Was würdest du dem entgegnen, wenn dir das jemand sagen würde?
Ja, ich würde ihm sagen, das stimmt so eben nicht. Ja, das stimmt aus dem Grund nicht, weil wir haben nicht genügend Wohnraum. Ich habe es vorhin schon gesagt, es fehlt am sozialen Wohnraum, an erschwinglichen Mieten, es fehlt an Kleinwohnungen. Wir haben immer noch die Tendenz, dass Neubaugebiete, dass die Wohnungen viel zu teuer sind. Ich finde, jetzt hat die Politik endlich das auch so ein bisschen entdeckt mit Mietsperre, Mietpreiserhöhungssperre. Das ist ein richtiger Ansatz, aber es muss viel mehr da investiert werden. Wir haben zu wenig auch Beratung und Unterstützung von Menschen, die in Krisensituationen geraten. Wir haben eine zu schlechte ambulante Versorgungsstruktur von psychisch kranken Menschen. Wir haben immer noch eine Abwärtsspirale, die in Gang gesetzt werden kann durch den Verlust der Arbeit, die so schnell greift, ja, dass sie dann nur noch von diesen 424 Euro leben müssen, das ist verheerend, ja. Und ich sage auch immer, das ist mir auch wichtig, also ein Wohnungsloser bekommt auch dieses Hartz IV, diese sozialen Transferleistungen durch 30 eben geteilt, aber von diesem Geld kann niemand sich wirklich auch gesund verhalten. Und Ernährung ist da was ganz Wichtiges. Ich frage häufig Politiker, wisst ihr eigentlich, was eine alleinerziehende Mutter, 45% aller Alleinerziehenden sind von Armut betroffen, was sie für ihr fünfjähriges Kind pro Tag durch dieses Sozialgeld, durch Arbeitslosengeld 2 zur Verfügung hat? Das wissen kaum Entscheidungsträger, es sind 2,80 Euro für Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Von diesem Geld kann man sich nicht gesund ernähren. Also es gibt Strukturen, die es mit verursachen, dass Menschen auf der Straße landen, dass Menschen in die Armut geraten, dass Menschen nicht mehr gesund sich ernähren können und dass sie ausgeschlossen werden von einer adäquaten Gesundheitsversorgung.
Was passiert eigentlich in Städten, in denen es nicht so einen netten Arzt mit Helferteam gibt, die da unterwegs sind und Menschen helfen wie in Mainz?
Ja, das ist eine gute Frage. Also mittlerweile gibt es schon in mehreren Städten so ein Angebot. Es gibt wahrscheinlich bundesweit so 15, 20 Arztmobile. Es gibt immer mehr Ärzte, die sich da auch meistens nach ihrer Pension engagieren, ehrenamtlich. Aber es gibt es nicht in allen Städten, da hast du vollkommen recht. Das bedeutet, dass die Menschen häufig keinen Zugang zu einer Versorgung, Gesundheitsversorgung haben. Das bedeutet, dass sie häufig dann mit dem Notarzt, wenn es gar nicht mehr geht, in eine Klinik eingewiesen werden und dass man dort sie mehr oder weniger behandelt. Wir erleben auch da immer wieder, dass gesagt wird, derjenige ist nicht versichert. Nee, da machen wir vielleicht gerade so eine Notfallbehandlung und dann wird er wieder entlassen. Ich hatte auch in diesem Jahr die Situation, ein Patient von uns, Erfrierungen dritten Grades, Vorderfüße wurden amputiert von der Klinik. Sie haben ihn wunderbar in der Klinik behandelt und haben ihn dann auf die Straße entlassen, bei Minustemperaturen, ohne zu schauen, wo er denn jetzt übernachten kann. Ich habe ihn umgehend wieder eingewiesen in die Klinik mit dem Zusatz, wenn Sie den Patienten jetzt wieder entlassen, wird das rechtliche Konsequenzen haben. Also wir müssen da alle, glaube ich, auch jeder noch mehr die eigene Verantwortung mit hinterfragen. Was kann jeder von uns tun? Was müssen wir tun? Was muss eine Kommune tun? Die Kommunen sagen ja häufig, wir machen jetzt nicht so ein Angebot oder tun das nicht erweitern, sonst kommen alle wohnungslose Menschen zu uns. Das kann ich ja zum Teil verstehen, aber es müsste doch dann so sein, dass die Kommunen, die sich engagieren, dass die vom Bund, vom Land unterstützt werden und nicht die Kommunen Angst haben, ein sinnvolles Angebot zu kreieren, weil dann alle zu ihnen kommen. Also da läuft vieles falsch.
Gerhard Trabert ist zu Gast gewesen hier in Deutschlandfunk Nova in Dein Sonntag. Und wenn euch das Thema interessiert, und ich kann euch das nur wärmstens ans Herz legen, schaut mal in sein Buch rein. Der Straßendoc heißt es, unterwegs mit den Ärmsten der Gesellschaft. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und mit uns über dieses wichtige Thema gesprochen hast. Und einen schönen Sonntag für dich.
Ich danke dir, dass ich darüber reden durfte. Und ich hoffe, dass es für die Menschen etwas bringt.
Das hoffe ich auch. Tschüss, mach's gut.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag.